Hallo und willkommen bei einer neuen Auflaverung von Nah weit weg. Mein Name ist Melanie und ich bin ein Globetrotter in Hart und Nieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah weit weg. Mein Name ist Melanie und im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Ich freue mich, dass du wieder oder auch zum ersten Mal in meinen Podcast hörst. Und hast du schon erraten, wohin ich dich diesmal mitnehme? Ganz genau. Ins Land der Fahrräder, Windmühlen, Tulpen und Wohnwagen. Ins Geburtsland von Rembrandt, Van Gogh und Herman de Vries. Ich nehme dich mit in die Niederlande, in die Region Groningen mit der gleichnamigen Hauptstadt. Dorthin führte mich meine diesjährige Reise gemeinsam mit meiner Mama und meinem Sohnemann. In dieser Folge erzähle ich dir von unseren Erlebnissen. Von Kunst bis Seehund, von Schwelbränden und Nacktschnecken, von Hemelpurz und Menkemaburg. Ich erzähle dir vom Phänomen der selbst auffüllenden Kaffeetassen und wie ich mir mein Leben um 1900 in einer kleinen Druckerei in den Andel vorgestellt habe. Mein Reisetagebuch war natürlich auch mit dabei, sodass du neben Fakten und Orten auch viele persönliche Eindrücke mit auf die Ohren bekommst. Schnapp dir einen Kaffee oder einen Tee und begleite mich nach Groningen. Unsere Reise begann gegen 4 Uhr morgens in der Nähe von Leipzig. In der Mangelung eines Kaffees gab es den ersten Koffeinschub in Form eines Energydrinks kurz vor Magdeburg. Nach 6 Stunden Autofahrt inklusive Pausen erreichten wir Authausen, unseren eigentlichen Bestimmungsort, nämlich sogar noch viel früher als geplant. Dort wartete schon der Wohnwagen einer guten Freundin und Bekannten auf uns. Ich bin ein sehr großer Fan davon, entweder sehr früh oder sehr spät sehr lange Strecken zu fahren. Eine Strategie, die auf meinen Reisen oder unseren Reisen bisher immer gut war, da man meistens antizyklisch fährt und die größten Verkehrsaufkommen somit ganz gut umgehen kann. In den Niederlanden Auto zu fahren ist super entspannt, zumindest hatte ich den Eindruck. Auf Straßen mit einem grünen Mittelstreifen darf man 100 km/h fahren, sie sind ungefähr vergleichbar mit unseren Bundesstraßen. Ohne Grünstrich gelten 80 km/h, ähnlich wie auf den deutschen Landstraßen. Straßen ohne Strich sind meistens kleinere Kreisstraßen, dort gilt noch 60 km/h. Auf den Autobahnen sind tagsüber 100 km/h erlaubt, zwischen 19 und 6 Uhr darf man sogar 130 km/h fahren. Abweichungen, falls es mal anders ist, sind immer klar beschildert. Innerorts gelten wie bei uns auch 50 km/h, in vielen kleineren Orten aber auch 30 km/h. Das fand ich wiederum sehr angenehm, weil ich die einzige Fahrerin war und dann hatte ich quasi auch genug Zeit, um zu gucken, um mir alles anzuschauen. Besonders auffällig fand ich, dass die Niederländer unglaublich entspannt gefahren sind. Niemand hat gedrängelt und fast alle haben sich auch an die Limits gehalten. So entspannt wie dort bin ich hierzulande mit dem Auto selten unterwegs. Vielleicht haben sie mich auch einfach nicht gedrängelt, weil ich ja quasi ein ausländisches Kennzeichen hatte. Auf jeden Fall, es war super entspannt. Was weniger entspannt ist, wenn man in den Niederlanden wild campen möchte. Das ist nämlich strengstens verboten. Das gilt für Parkplätze, abgelegene Orte und sogar für Privatgrundstücke. Wer es trotzdem riskiert, riskiert ebenfalls empfindliche Bußgelder, teilweise bis zu 500 Euro pro Person. Die niederländischen Behörden nehmen diese Regelung tatsächlich sehr, sehr ernst und selbst in ländlichen Gebieten wird kontrolliert. Aber es gibt viele und vor allem gute und auch preisgünstige Alternativen. In beinahe jedem noch so kleinen Ort gibt es auch einen Campingplatz. Außerdem gibt es Naturcamperterien. Das sind einfache, sehr günstige, naturnahe Campingplätze, oft im Wald mit einer minimalen Ausstattung. Minicamps oder Camping bei Bauern mit Genehmigung ist ebenfalls möglich. Auch das ist oft sehr preisgünstig und trotzdem authentisch. Es gibt auch noch sogenannte Camperplatzen. Der Name lässt jetzt vermuten, dass es sich um einen Campingplatz handelt. Es handelt sich aber hier um ausgewiesene Parkplätze, auf denen Campen erlaubt ist, manchmal sogar mit einer Basisinfrastruktur, die fürs Campen notwendig ist. Diese sind meistens kostenlos oder sehr, sehr günstig und ideal für Kurzaufenthalte. Wir sind etwas länger an einem Ort geblieben und deswegen stand unser geliehener Wohnwagen auf einem offiziellen, sehr grünen, sehr ruhigen Campingplatz. Neben Campings, also Wohnwagen und Zelten, waren auch Nacktschnecken die Hauptbewohner des Platzes. Dazu habe ich dann später noch eine ganz eigene Geschichte. Der Tag unserer Anreise war dann nicht mehr besonders spektakulär. Wir verbrachten ihn mit Kleinigkeiten. Campingwagen beziehen, Kaffee trinken, einkaufen, mehr Kaffee trinken, den Ort erkunden und noch ein bisschen mehr Kaffee trinken. Wobei sich Kaffee bei mir dann auf Cappuccino beschränkt hat und ich auch aufgrund des nicht allzu hohen Koffeingehaltes am Abend noch ein Cappuccino trinken konnte. Das Wesen der Stadt Othausen konzentriert sich auf die nahegelegene Menkemer Burg, welche sich auch tatsächlich wunderschön ins Landschaftsbild einpasst. Der Adelssitz stammt ursprünglich aus dem 14. Jahrhundert und wurde später zu einem barocken Landgut umgestaltet. Auch dazu werde ich später noch das ein oder andere erzählen, wenngleich die Burg sehr präsent ist, ist sie nicht alles im Ort. Der Ort wurde bereits um das Jahr 1000 erstmals unter dem Namen Uthusen erwähnt. Es bedeutet so viel wie äußere Häuser und damals war es tatsächlich die äußerste Siedlung am Rand von Oldrop. Der Ort Othausen liegt nordöstlich von Groningen nahe der Küste zur Waddensee, eingebettet in die weitläufige Kulturlandschaft des Het Hoogeland. Ein weiteres Highlight ist die Jacobikerk mit einer der besten erhaltenen Art Schnitger Orgeln. Diese wurde 1701 gebaut und ist ein sehr bedeutendes barockes Instrument, das als Vorbild für weitere Orgelbauprojekte galt. Ein älteres Ehepaar erzählte mir auf dem Campingplatz an einem Tag, ich weiß nicht mehr genau welchen, dass sie am Nachmittag ein Konzert in dieser Kirche besuchen würden und dass die Orgel wirklich besonders sei. Leider waren wir an dem Tag dann schon andersweitig verplant, sodass wir das Konzert nicht besucht haben. Sidefact für die, die unnützes Wissen zum Jakobsweg sammeln oder den Jakobsweg gerne mal gehen wollen. Othausen ist Teil eines modernen Jakobsweges, der bis nach Santiago de Compostela führt. Für mich lag der Ort ruhig, aber entschieden in der Landschaft. Es ist einer der Orte, die Geschichte, Kunst und Weite mit modernem Leben auf eine ganz leise, besondere Art und Weise zusammenbringt. Als wir uns also eingerichtet hatten, einkaufen waren und der Tag sich dem Abend entgegenneigte, freute ich mich auf eine erste entspannte, ruhige Urlaubsnacht. Achtung Spoiler, ich habe umsonst gehofft. Gegen 2 Uhr riss mich nämlich ein sehr schriller Ton aus meinem sehr gemütlichen Schlaf. Als ich nach der Ursache forschte, stieg mir ein bestialischer Gestank in die Nase. Geschmorenes Plastik und angebrannter Staub. Die einzigartigen Aromen eines Schwelbrandes lagen in der Luft. Stromkappen, alle raus, Feuerlöscher griffbereit halten, die Besitzerin des Wohnwagens anrufen, draußen Luft holen, gefühlt alles gleichzeitig. 2 Stunden später lagen wir wieder sicher, ziemlich fertig und mit trotzdem einem leicht mulmigen Gefühl wieder im Bett. Die eingehende Diagnose durch den Campingplatzwart am nächsten Morgen lautete: Der Wagen kommt nicht zurück an den Strom. Wir lösen die Energieversorgung durch einen externen Stromkreis, trinken erstmal Kaffee und lüften großzügig. Sehr, sehr, sehr großzügig. Es war die aufregendste Nacht des Urlaubs, aber alles verlief dank Rauchmelder und kühlem Kopf noch glimpflich. Nach unserem Urlaub ging der Wohnwagen direkt nochmal in die Diagnose. Bei der Inspektion kurz vor unserer Anreise wurde etwas falsch verkabelt und hat den Sicherungskasten im Wagen irreparabel geschädigt. Service-Tipp, praktischer Tipp, nennt es wie ihr es wollt. Was tut man bei einem Schwelbrand? Und was ist ein Schwelbrand überhaupt? Ein Schwelbrand ist ein glimmender Brand ohne offenes Feuer. Statt Feuer gibt es eine Hitzeentwicklung, Glutnester und sehr, 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 sehr viel Rauch. Also wirklich sehr, sehr, sehr viel Rauch. Ein solcher Brand entsteht meistens dann, wenn Materialien, wie zum Beispiel Kabelisolierungen, Dämmstoffe oder Plastik, langsam ohne Zufuhr von Sauerstoff verbrennen. Das Gefährliche daran ist, man sieht sehr lange nichts, aber es können giftige Gase, unter anderem Kohlenmonoxid, entstehen. Und woran erkennt man einen Schwelbrand? Am Geruch. Ich sag's dir, definitiv am Geruch und am Rauch. Der Rauch ist oft sehr dicht, weißlich, grau oder bräunlich, je nachdem abhängig davon, was da gerade vor sich hin schmort. Und den Geruch. Habe ich den Geruch schon erwähnt? Er ist sehr, sehr deutlich und man riecht es oft schon, bevor man überhaupt irgendetwas sieht. Es entwickelt sich Wärme, auch ohne Flammen. Möbel, Wände, Decken, alles kann sehr, sehr heiß werden. Schwelbrände glimmen oft stundenlang, bevor sie in eine offene Flamme übergehen. Und die wichtigste Frage ist wohl, was tun? Am besten sofort reagieren. Und ich meine nicht erstmal wie ein angestochenes Huhn durch die Gegend laufen, auch wenn es im Angesicht des Rauchs und des Gestanks durchaus verlockend ist. Menschen und Tiere sollten in Sicherheit gebracht werden und die Gefahr durch eine Rauchvergiftung ist wirklich sehr, sehr hoch. Sofern es gefahrlos möglich ist, ich betone das nochmal, sofern es gefahrlos möglich ist, sollte der Strom umgehend abgestellt werden. Wenn du dir beim Schwelbrand nicht sicher bist, wo der Brandherd liegt, also ich meine wirklich so absolut sicher, solltest du auch nicht selbst löschen. Wasser und Elektrik, meistens keine so gute Kombination. All die anderen Sicherheitsmaßnahmen haben wir alle schon gehört. Fenster und Türen geschlossen halten, die Feuerwehr informieren, keinen Rauch einatmen und Ruhe bewahren. Unser Schwelbrand, also unser in Anführungszeichen, war wirklich relativ klein, sodass wir alles wieder schnell im Griff hatten. Mit dem Ziehen des Steckers stoppte sich auch die Rauchentwicklung sofort. Das war bei uns gefahrlos möglich, weil sich der Sicherungskasten im Inneren des Wohnwagens in einem Schrank befunden hat und wie bei jedem Camper-Wohnwagen die Stromversorgung von außen eingesteckt wird. Wir konnten wirklich absolut gefahrlos den Stecker ziehen. Mit dem Ziehen des Steckers stoppte sich die Rauchentwicklung auch sofort. Es entwickelte sich keine weitere Hitze und nachdem die Besitzerin des Wagens noch in der Nacht den Solarstrom ebenfalls vom Netz genommen hat, wich das Adrenalin schnell wieder der Müdigkeit. Auch wenn die Aufregung in diesem Moment sehr, sehr groß war, ließen wir uns davon nicht nachhaltig beeindrucken. Immerhin war ja, zumindest kalendarisch gesehen, Sommer und wir hatten Urlaub. Nachdem wir also etwas müde in den nächsten Tag kullerten, beschlossen wir, erst nach dem Mittag unsere zuvor reservierten Fahrräder abzuholen und zum nördlichsten Punkt der Niederlande zu radeln. Mit am Start eine ordentliche Portion Galgenhumor. Wenn der Wohnwagen nämlich jetzt richtig Feuer fangen würde, würden wir ja nicht da sein und die Wertsachen haben wir eh dabei oder vorsichtshalber ins Auto gelegt. Noch ein Spoiler, es ist nichts weiter passiert und der Rest des Urlaubs verlief vollkommen rauchfrei. Zurück zu unserer Radtour. Ziel war Nordkap in Hen Himmelport. Vorbei an Blühwiesenfeldern entlang des Deiches ließ ich die Weite und den Wind auf mich wirken. So konnte sich auch der letzte Rauch aus meinem Kopf verziehen. Das Nordkap der Niederlande liegt ziemlich nah an Eemshaven auf einem Deich. Zugegeben, viel zu sehen gibt's nicht, aber es war schön, da gewesen zu sein. Es ist eine weite, flache und stille Landschaft. Der Himmelport, das Himmelsportal, ist eine mannshohe, aus rotem Stahl gefertigte Skulptur, die das Ende oder den Anfang des Landes markiert. Außerdem gibt's dort eine kleine Gedenkplatte für die Piloten der Royal Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg. Kein Café am Rande der Welt, kein Souvenirshop, einfach nur Wind, Schafe und Meer. In meinem Reisetagebuch steht dazu Folgendes. Nach einem Vormittag, der in feinen Niesel getaucht war, kam die Sonne wie eine späte Einladung zum Draußensein. Ich schob den Hoodie zurück und atmete tief durch. Da war's, dieses Gefühl von Draußensein und Freiheit, das man hier in den Niederlanden am besten auf zwei Rädern genießt, mit Sonne im Gesicht und einen Hauch von Salz auf den Lippen. Der Weg führte uns über den Deich, als hätte ihn jemand an diesem Tag für uns ausgerollt. Flach, eben und eigens für uns. Links das Watt, rechts hinter dem Deich endlose Felder, hier und da ein Bauernhaus. Über uns Himmel und Weite. Mittendrin ich, ein winziger Punkt im großen Bild. Schafe grasten träge am Deich, einige schliefen, andere schauten uns an, als wären sie die ahnungsvollen Wächter des Nordens und machten respektvoll Platz. Irgendwann holte ich meine Sonnenbrille heraus. Nicht zwingend, weil sie nötig war, sondern einfach, weil sich's richtig angefühlt hat. Es war ein Zeichen an mich selbst. Du bist jetzt angekommen, in der Wärme und in der Weite, in diesem seltsamen, stillen Glück, das nur ein Wimpernschlag dauert und keine großen Worte braucht. Nur Meer, nur Wind und ein bisschen Mut, sich tragen zu lassen. Heute, an diesem Tag, habe ich das Glück gerochen. Es roch nach Salz und Schaf. Und es ging mir gut. Auch die Deichschafe haben in einer Fußnote ihre Erwähnung gefunden. das Deichschaf oder wie man sich höflich zurückzieht. Es ist nur ein wenig unbekannt, aber Schafe auf niederländischen Deichen gelten als die höflichsten Weidetiere Europas. Wenn sich Radfahrer nähern, mit Wind im Rücken und Entschlossenheit in den Waden, erheben sie sich mit einer gewissen Würde, trotten gemächlich zur Seite und blicken dabei in eine unbestimmte Ferne, als wollten sie sagen: Bitte, nimm doch den Deich. Ich wollte sowieso gerade weiterdenken. Ein Schaf, das stur bleibt, ist in der Regel kein Schaf, sondern ein besonders schlecht gelaunter Maulwurfsvögel. Ich hoffe, du magst diese Fußnoten und Anmerkungen genauso wie ich, denn im Laufe der Folge und auch in den nächsten Folgen wird es davon noch einige mehr geben. Die folgende Nacht verlief sehr ruhig und sehr ereignislos, zum Glück, und mit einem Auge auf den Wetterbericht unternahmen wir am folgenden Tag bereits die nächste Radtour ins 13 Kilometer entfernte Vafrum. Dort befindet sich das Openluchtmuseum Het Hogeland. Im Freilichtmuseum erwacht die Vergangenheit zum Leben. Gezeigt werden das Leben vor ca. 100 Jahren in den Niederlanden. In ca. 20 Gebäuden wird greifbar, wie die Menschen damals gewohnt und gearbeitet haben. Eine Grundschule, eine Waschhütte, ein Gästehaus, ein Lebensmittelgeschäft, Werkstätten, Wohnräume, Arbeitszimmer – alles wurde mit viel Liebe zum Detail wiederhergerichtet. Drumherum Gärten, die schöner nicht sein können. Besonders angetan hat es mir eine kleine Druckerei und meine Fantasie begann ihre ganz eigene Reise und mein Herz bezog ein kleines Häuschen. Ich trete über die Klinkersteine der Skurstraat und stelle fest, manche Orte sind geheime Türen in der Zeit. Zwischen schmalen Wegen und roten Backsteinhäuschen und duftenden Gärten spazierte ich in ein vergangenes Jahrhundert. Ich sah mich dort vor 100 Jahren, 1000 Jahren, ich weiß es nicht, zwischen Setzkästen, beweglichen Lettern und Druckerschwärze unter den Fingernägeln. Es war erstaunlich leicht gewesen, sich unter die Sätze zu mischen. Ein altes Hemd, zu groß für jede Frau, aber genau richtig für einen gewissen Herrn Federbold. Den Zopf halte ich versteckt unter einem ausgebeulten Hut, die Stimme etwas tiefer gestellt und niemand stellte Fragen. Männer tun das nur sehr selten, vor allem nicht, wenn man mit Hingabe arbeitet. Die Druckerei war ein Wunderkasten aus Holz, Eisen und schwarzer Magie. Oder wie sonst sollte man es nennen, wenn aus kleinen spiegelverkehrten Bleilettern plötzlich Worte entstehen, Sätze oder sogar ganze Welten. Ich durfte den Winkelhaken halten und Lettern setzen, Buchstabe für Buchstabe, Gedanken zum Anfassen. Zwischendurch hörte man nur das leise Klackern der Setzkästen, wenn Buchstaben entnommen oder wieder hineingelegt wurden und das Knarren des Fußbodens. Jemand reichte mir eine Bleizeile, die ich drucken sollte. Sie lautete: Die Zeit läuft nicht, sie wird gesetzt. Später, als ich das Druckrad drehte und die erste Seite hervorquoll, noch feucht wie frisch geschrieben, musste ich blinzeln. Nicht etwa wegen des Rauchs aus der Ofenecke, sondern weil mein Herz vergaß, was es hier eigentlich gerade tut. Von der Kunst des Buchdrucks war es nur ein kleiner Sprung oder eben eine kurze Zugfahrt ins Groningen-Museum. Das war mal wieder einer dieser Tage. Leicht verregnet und an dessen Ende fühlten wir uns selbst ein wenig wie ein Kunstwerk. Ein bisschen überfordert von sich selbst, aber trotzdem froh, dass man noch steht. Das Haus, also das Groninger Museum selbst, wurde vom Designer Alessandro Medini und den Architekten Michele de Lutti, Philippe Stark und Coop Himmelbau entworfen. Hier wurde mir im Schnitt des ersten Anlaufes gesagt, ich sollte mich doch über diesen Namen einfach sehr hart lustig machen, statt Hintergrundinformationen zu recherchieren. Ich verzichte auf beides, aber ich habe nur wegen diesem Namen die Folge nochmal komplett neu aufgenommen. Das Groningen Museum liegt auf einer Insel im Verbindungskanal der Stadt. Der Wunsch des Museumsdirektors war es, dass es sich hier um ein Gebäude handeln soll, das allein schon durch seine Architektur ein Hingucker ist, dass es sich vom restlichen Stadtbild abhebt. Die Sammlungen im Haus selbst sind super, super vielfältig. Sie setzen sich aus der Geschichte Groningens, chinesischem und japanischem Porzellan, Kunstwerk und Kunsthandwerk zusammen und das reicht zurück vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Zeitgenössische Kunst gibt es natürlich auch zu sehen. Irgendwann fingen auch uns an, bei so vielen Einflüssen selbst die Köpfe zu blubbern, wie eine schlecht geschlossene Farbdose in der Sonne. Die zeitgenössische Sonderausstellung mit dem Titel Dreamhouse winkte uns sehr enthusiastisch zu. Wir nickten höflich zurück, ohne wirklich zu verstehen, was sie uns sagen wollte. Stattdessen freute ich mich, Hermann de Vries zu erkennen, einen meiner Lieblingskünstler, den ich zum ersten Mal in Venedig auf einer Biennale kennengelernt habe. Er beschäftigt sich intensiv mit der Natur, deren Farben und Materialien, die sich eben dort befinden. Nach dem Museumsbesuch gab es einen Tapetenwechsel. Ab an die frische Luft. Wir spazierten durch die Stadt, die seit 1614 auch eine Universität hat und aus 64 Vierteln besteht. Sie ist aus 3 oder 4 verstreut gelegenen Bauernhöfen entstanden. Erste Spuren wurden circa auf 300 vor Christus datiert. Der Weg führte uns ins Forum Groningen. 2019 wurde das Hochhaus aus sehr viel Stahl, Beton, Glas und Selbstbewusstsein gebaut. Es liegt inmitten der Altstadt auf einem Platz, der ebenfalls nur für das Gebäude neu gestaltet wurde, dem Nieuwe Markt. Ich finde es sehr, sehr spannend. Das Gebäude ist öffentlich zugänglich und ein kultureller Treffpunkt. Im Inneren finden sich eine Bibliothek über mehrere Etagen verteilt, ein Kino, Ausstellungsräume, Restaurants und ein Café. Im 10. Stock befindet sich eine voll verglaste Aussichtsplattform. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß genau, ich habe eine Schwäche für Aussichtsplattformen und Aussichtstürme, also kein Ausflug und Urlaub ohne Aussichtsturm. Ein kurzer Regenschauer kühlte den noch immer leicht dampfenden Kopf ab. Man sieht von der Aussichtsplattform aus den Bahnhof, die Kirchen, die Universitätsklinik und Shoppingmeilen. Kurzum, man sieht die Stadt, wie sie sich ein Architekt erdenken würde. Lebendig, pulsierend und voller Veränderung. Im Forum selbst finde ich dann auch endlich einen Souvenirshop. Ich kann Postkarten kaufen. Als weitere Souvenirs gibt es Socken und eine Emailletasse. Nach so viel Kunst und Architektur hatten wir definitiv noch mehr Lust auf frische Luft und Tiere, die keine kunstvolle Installation, sondern echt sind. Wir besuchten die Seehundrettungsstation in Lauersoog, das WEC. Das Zentrum setzt sich, natürlich, für die Seehunde und ihren Lebensraum ein, teils hinter den Kulissen, teils sichtbar für die Besucher. In der großen modernen Anlage werden hier in Not geratene Seehunde wieder aufgepäppelt, um sie später wieder freizulassen. Das Zentrum ist eine Mischung aus Museum und Rettungsstation. Filme, Audiobeiträge, interaktive Ausstellungselemente, Seehundfütterung. Wir hielten uns unglaublich lange auf und genossen unseren Besuch. Meine Ma, sie ist um die 60, mein Sohnemann, Pi mal Daumen, noch nicht so ganz in der Pubertät und ich alterstechnisch irgendwo in der Mitte dazwischen. Das ist ein breites Spektrum von Interessen. Allerdings kann ich sagen, keiner von uns hat sich im WEC gelangweilt. Für jeden war was dabei und es gab wirklich viel zu sehen. In 3 Bereichen wurden die kleinen Heuler betreut, die eigentlich viel mehr aussahen wie kleine Bananen, die sich gesonnt haben. Phase 1 war für die Neuankömmlinge, die noch sehr viel Unterstützung und Pflege brauchten. Phase 2 war nur noch für die Heuler vorgesehen, die hin und wieder medizinische Hilfe brauchten und Phase 3 für die Tiere, die kurz vor der Auswilderung standen. Ziel der Station ist also ganz klar, die Tiere wieder fit fürs Leben im Meer zu bekommen. Dementsprechend ist das WEC nicht nur eine Auffangstation, sondern auch eine Forschungsstation. Im Fokus steht hier die Erforschung des Zusammenhangs zwischen der Gesundheit der Robben, dem Wattenmeer und auch dem Mensch in diesem System. Von der Dachterrasse des Gebäudes hat man einen wunderbaren Blick auf den Lebensraum der Robben. Die Nordsee erstreckte sich vor uns und in der Ferne erspähte ich 2 Kitesurfer. Nach der Informationsflut der Station schleifte ich also meine 2 Mitreisenden noch an den Punkt, den ich als Startpunkt der Kiter vermutet hatte. Ein Aussichtspunkt am Meer. Hinter Lauersoog, wo sich Himmel und Erde quasi küssen, blies mir der Wind salzige Geschichten entgegen. Lange Stufen boten Sitzmöglichkeiten, zwischen Himmel und Erde kreischten Möwen im Wind. Der Aussichtspunkt war kein stiller Ort. Kinder fischten im Bad, Eltern versuchten, sie davon abzuhalten. Der schwarze Schlamm klebt besser als jede Nacktschnecke an jeder Kehrschaufel. Und was es damit auf sich hat, dazu komme ich nach wie vor noch ein bisschen später. Und trotzdem wurde es in diesem Moment ein Moment still in mir. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in dieser Konstellation mit meiner Ma und meinem Sohnemann in den Urlaub fahre. Und jedes Mal kommt wieder der Moment, in dem sich meine Mom dafür bedankt, dass ich sie mitgenommen habe oder dass sie auch mitkommen kann. Zu Hause erlebe ich sowas nicht, sagt sie dann immer. Und sie hat mir in meinem Leben viel ermöglicht, nicht zuletzt das Reisen. Und in diesem Sinne, Mama, immer wieder gerne. Ich ließ meinen Blick noch einmal in die Ferne und die Weite und das silberne Glitzern schweifen, das sich langsam in ein goldenes Abendrot verwandelt hat. Ich dachte an all die anderen Menschen, die vor mir hier standen oder in Zukunft vielleicht noch stehen werden und genauso staunend in den Himmel schauen. Vielleicht mit Sehnsucht im Herzen, vielleicht mit Fernweh, so wie ich. In diesem Moment zwischen Himmel und Erde, Ebbe und Flut, weiß ich's mal wieder so ganz genau. Dafür bin ich hier und dafür hat sich's gelohnt. Im Openlocht Museum Hertogenland habe ich mir einen niederländischen Gedichtband von Inge Zwerver gekauft. Die Verkäuferin war ziemlich überrascht und hat mich gefragt, ob ich das überhaupt verstehen würde. Ich habe ihr dann erklärt, ich lerne Niederlands, und sie hat mir dann noch viel Spaß beim Lernen und Lesen gewünscht. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, in diesem Gedichtband gibt es einen Text, der meine Gefühle in diesem Moment irgendwie ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Sinngemäß genießt die Autorin einen Spaziergang am Strand, beobachtet die Wellen, wie sie brechen und wie sich das Licht spiegelt und wie sich einfach dieser eine Moment zur Unendlichkeit ausdehnt, bevor sie ihren Spaziergang dann fortsetzt. Und genau dieses Gefühl hatte ich in diesem Moment, obwohl der Strand für uns immer so ein bisschen außerhalb unserer Reichweite lag. Stattdessen lagen es die Sehenswürdigkeiten von Audhausen nicht. Und davon erzähle ich dir jetzt. Die Sehenswürdigkeit von Audhausen ist die Menkemarburg. Die Burg stammt aus dem 14. Jahrhundert und ihr heutiges Aussehen erhielt sie im 17. Jahrhundert. Und an sehr, sehr vielen Tagen im Jahr wird man hier sanft in die mittelalterlichen Jahrhunderte hineingezogen. Das Haus wurde von der Familie Menkemar erbaut und über diese Familie ist im Allgemeinen nur sehr, sehr wenig bekannt. Die Anlage war zunächst sehr wehrhaft und besaß einen rechteckigen Grundsitz. Im Laufe der Zeit veränderte es sich aber und wurde von der Burg zum Herrenhaus. Seit 1971 wird das Gut von der Stiftung Museum Menkemarburg verwaltet. In 8 Räumen wird die Vergangenheit lebendig und man sieht, wie die wohlhabenden Familien hier residiert haben. Kaminzimmer, ein repräsentativer Saal, Studienzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Herrenzimmer, eine Küche im Keller. Der weitläufige Garten mit Teehaus und Labyrinth wurde nach Plänen aus dem 18. Jahrhundert rekonstruiert. Statuen, eine Sonnenuhr, ein Lustgarten und ergänzt durch Obst- und Gemüsegärten mit zahlreichen alten Apfel- und Birnensorten und sogar Artischocken haben wir entdeckt. Im Stall findet sich heute ein rustikales Restaurant. Warmer Apfelkuchen für die Mutti, ein Pfannkuchen für den Sohnemann, Brot mit verschiedenem Pesto gab's für mich. Gerade hatten wir unsere Kaffeetassen geleert, als sie von einem Platzregen wieder aufgefüllt wurden. Fast, als hätten wir darum gebeten. In meinem Tagebuch findet sich zu diesem Phänomen folgende magisch augenzwinkernde Fußnote. Hier, bei den sich selbst wieder auffüllenden Kaffeetassen, handelt es sich um ein meteorologisches Phänomen, das besonders häufig in Norddeutschland, den Niederlanden oder melancholisch veranlagten Reisenden auftritt. Regen an Kaffeetassen tritt stets dann auf, wenn man sich a. den letzten Schluck aufheben wollte, b. der Kaffee gerade noch die richtige Temperatur hatte, c. man sich zum ersten Mal gesetzt hat. Magisch betrachtet ist es eine kleinräumige, auf Kaffeetassen fokussierte Wetteranomalie, bei denen der Himmel sehr genau zielt. Daher die Empfehlung, immer ein Stück Käsekuchen bereithalten. Das saugt alles auf. Geschmacklich zwar kein Gewinn, aber psychologisch immerhin stabilisierend. Der Regen ist im Allgemeinen und im Speziellen ein Thema, das uns sehr intensiv verfolgt hat. Am Abend trommelte er uns in den Schlaf, am Morgen weckte er uns wieder. Manchmal war es eine kleine Überwindung, nochmal zum Zähneputzen den Wohnwagen zu verlassen. Das lag nicht nur zuletzt am Regen, sondern auch an den sonstigen Bewohnern, mit denen wir uns den Platz teilten. Rot bis braun, Pi mal Daumen maximal 7 cm lang, Fühler und mit Vorliebe hinterlassen sie regenbogenartige Schleimsporen. Und außerdem machen sie selbst vor Gummistiefeln nicht Halt. Ich spreche natürlich von den Nacktschnecken. Sie sind nicht hübsch, sondern schleimig, finde ich. Die unangenehme Wahrheit ist allerdings, sie sind die Hausmeister im großen Theater des Ökosystems. Biomüllabfuhr der Natur, Futterquelle, Bodenpfleger und Spezialistenrolle in der Biodiversität. Über 40.000 Schneckenarten gibt es. Einige davon speziell auf ihren individuellen Lebensraum extrem gut angepasst. Auch sie haben eine Fußnote in meinem Tagebuch bekommen. Die Nacktschnecke. Der Beweis, dass die Natur manchmal lieber an Sympathie statt an Schleim spart. Sie erfüllen durchaus einen Zweck. Bodenreinigung, Zersetzung, Fütter für das, was mutig genug ist, sie zu essen. Niemand hat gesagt, dass nützliche Lebensformen auch appetitlich sein müssen. Wer jemals barfuß auf eine Nacktschnecke getreten ist, wird bestätigen, ihre wichtigste Funktion besteht offenbar darin, das Vertrauen in das Prinzip der Schöpfung auf eine sehr klebrige Probe zu stellen. Diese Fußnoten sind nicht gänzlich ernst zu nehmen. Bitte, bitte, bitte mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Wenn es den ganzen Tag regnet, die Nacktschnecken beinahe zur Tür hineinkriechen, man stellt sich eben Fragen. Oder man wird eben kreativ. Es war wieder einer dieser anderen Tage. Der Regen fiel stetig vom Himmel und wir gingen unserer Lieblingsbeschäftigung des Urlaubs nach. Museen erkunden. Ich war an keinem Urlaub wie in diesem Urlaub in den Niederlanden in so vielen Museen. Meine Aufnahmekapazitäten für Museen waren schon sehr belegt, also ließ ich das Museum Aquarium Delfzijl einfach mit seinen riesigen bunten Steinen, riesigen Muscheln und zahlreichen Fundstücken aus 50 Jahren Leben und Arbeiten auf dem Land und am Deich einfach auf mich wirken. In einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg findet sich ein kleines Aquarium. Die Stimmung da drin ist speziell. Ich schwankte irgendwie zwischen morbide, sehr kühl und doch sehr, sehr interessant. Das Museum liegt direkt an der Küste hinter dem Deich. Ein letzter Schauer zog vorbei, als wir gerade durch den Museumsshop stöberten, und dann kämpfte sich die Sonne doch noch durch die Wolken. Wir nutzten diesen kleinen, wärmenden Moment für eine Pause. Ein kurzes Strandstück in unmittelbarer Nähe war der perfekte Ort dafür. Wir saßen hinter dem Deich, beobachteten die Flut, die das Wasser bis fast an unsere Füße trug. Bevor wir nasse Füße bekamen, traten wir die Rückfahrt zum Campingplatz an. In einem regenfreien Moment packten wir all unsere Habseligkeiten wieder zurück vom Wohnwagen ins Auto. Die Zeit war schneller vergangen, als mir recht war. Ich habe längst nicht alles gesehen, was ich sehen wollte. Eine Windmühle habe ich nicht besucht. Außerdem gab es noch ein Lego-Museum. Aber das sind die Punkte, die eben noch offen sind. Einen Sonnenuntergang am Meer habe ich auch verpasst. Von Eemshaven nach Borkum fahren Fähren zur westlichsten und größten der ostfriesischen Inseln. Auch das haben wir nicht gemacht. Aber Abreisetag ist bei mir ja nicht gleich Abreisetag. Von Authausen fuhren wir erstmal nach Emden. Dort besuchten wir das letzte Museum des Urlaubs, ein Bunkermuseum. Von 1933 bis 1948 wird hier die Geschichte von Emden und Ostfriesland erzählt. Das Museum ist in einem Luftschutzbunker. In 26 Räumen werden verschiedene thematische Schwerpunkte erzählt. Die Verfolgung und Unterdrückung von Minderheiten durch die Nationalsozialisten in der Stadt von 1933 bis 1945 sowie die Nachkriegszeit bis zum Anfang der 1950er Jahre. Die Stimmung in den Räumen ist genauso erdrückend wie die Gedanken an die Zeit selbst. Ich persönlich finde es wichtig, Erinnerungen zu bewahren und aus der Vergangenheit zu lernen, um es in Zukunft besser machen zu können. Finanziert wird das Museum hauptsächlich über Zuwendung, Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten. Unterstützung von der Kommune und anderer öffentliche Quellen für das Museum bekommt das Museum kaum, aus dem laufenden Betrieb so gut wie gar nicht. 5.000 bis 6.000 Besucher zählt das Museum etwa jährlich. Bevor es aber dann endgültig nach Hause geht, lüften wir noch einmal den Kopf. In Pilsum auf einem Deich steht ein rot-gelb gestreifter, nicht allzu hoher Leuchtturm. Er ist einer der bekanntesten Wahrzeichen Ostfrieslands, der Pilsumer Leuchtturm. 1883 im Rahmen eines deutsch-niederländischen Projektes ist dieses eines von 5 Leuchtfeuern, das den Weg von Emden und die Nordsee und umgekehrt weist. Die anderen Leuchttürme des Projekts waren der kleine Leuchtturm Borkum und der Leuchtturm Kampen auf deutscher Seite. Die Türme auf der niederländischen Seite wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Der Leuchtturm Wattum und der Leuchtturm in Delfzijl. 1919 wurde der Leuchtturm Pilsum stillgelegt. Durch ständig wechselnde Besitzer verfiel der Leuchtturm. Im Herbst 1972 wurde sogar ein Abriss in Betracht gezogen. Stattdessen folgte 1973 eine aufwendige Sanierung. Zu diesem Zeitpunkt erhielt der Turm auch seinen bekannten Anstrich. Und seit 1998 befindet sich der Turm im Besitz der Deichwacht Krummhörn. Besonders populär wurde der Turm durch den Film Otto, der Außerfriesische mit Otto Walkes. Er taucht auch in weiteren Otto-Filmen sowie in einer Serie des Tatorts auf. Inzwischen wird der Leuchtturm als Trauzimmer der Gemeinde genutzt. In meinem Tagebuch findet sich hierzu ein letzter Eintrag. Der Leuchtturm, er steht da wie eine alte TV-Requisite, sorgfältig ans Ende der Welt gestellt. Rot-gelbe Ringe, so plakativ, dass selbst Kameras kurz erröten würden. Um ihn herum pfiff der Wind, wie jemand, der zu lange Nachrichten geschaut hatte und nun keine Geduld mehr für Feinheiten besitzt. Der Wind bläst sehr, 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 aber die Wellen sind zärtlich, als hätten sie den Drang, das Schiff zu kämmen. Keine dramatischen Brecher, nur seichte Finger, die am Deich spielen. Dieser Unterschied macht den Augenblick eigen. Der Wind, die ruhige See und zwischen beiden die schlichte Gelassenheit des Turms. Für uns war es kein großes Finale, sondern das kleine notwendige Adieu, der vom Urlaub, bevor er wirklich zu Ende geht. So viel Wehmut wie Wind in mir. Beides trägt Dinge fort, aber der Wind tut es deutlich lauter. Ich stand da, meine Hände und Lippen schmeckten nach wie vor nach Salz. Ich habe mich gefragt, ob Verlassen nicht eigentlich mit einem Geräusch beginnt, einem langen, tiefen Pfeifen, das mitläuft, bis die Straßenlaternen zu Hause wieder brennen. Als ich unser Auto zu Hause vorfahre, brennen die Straßenlaternen bereits. Es ist 22.30 Uhr und wir sind auch hier wieder eher da als geplant. Aber es ist auch irgendwie gut, dass wir wieder da sind. Ich verbringe noch ein paar Tage bei meinen Eltern und wir buchen gefühlt nur Stunden nach unserer Ankunft die nächste Auszeit. Und das war sie also. Meine Reise bzw. mein Urlaub im Norden der Niederlande. Voller Wind, Wasser von oben, Weite und der Erkenntnis, dass selbst ein Schwelbrand ein Abenteuer sein kann, wenn man danach einfach weiterfährt. Ich hoffe, du hattest viel Freude an dieser Folge und konntest ein bisschen mitreisen, mitlachen und vielleicht auch den Geruch von Meer und Regen in Kaffeetassen riechen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du nah weit weg abonnierst oder und mir eine kleine Bewertung dalässt. Das hilft, dass auch noch ein paar Menschen mehr mit auf Reisen gehen können, ohne wirklich loszufahren. In der nächsten Folge nehme ich dich noch einmal mit nach Dänemark. Auch hier der letzte Spoiler der Folge. Es gab eine Versöhnung. Wie genau das aussieht, erzähle ich dir ganz, ganz bald. Lass dich überraschen, ob ich eine Postkarte verschicken konnte und mein Softeis bekommen habe. Ich hoffe, ich kann die Folge am kommenden Donnerstag veröffentlichen. Es tut mir unglaublich leid, dass ich im Moment so ein bisschen inkonsequent in der Veröffentlichung bin. Ich war krank, meine Technik hat mich im Stich gelassen, das wirkliche Leben kam irgendwie dazwischen und ich hoffe, 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 dass ich jetzt all die Dinge, die ich nach der Sommerpause im Kopf hatte, aufs Papier und in den Computer zu dir auf deine Ohren bringen kann. In diesem Sinne sage ich jetzt erst einmal Dankjewel, Nederland, tot ziens und bis zum nächsten Mal bei Na weit weg.